14. Der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Ausgabe Juni 2021. Daniela Preis im Gespräch mit Andrea Diener über den Begriff Literatur und dessen Bedeutung. Teil 1.
Heute haben wir Andrea Diener zu Gast. Und wie so oft möchte ich auch Sie bitten, sich am Anfang kurz den Hörern vorzustellen.
Hallo, ich bin Andrea Diener. Ich wohne in Frankfurt, bin auch hier geboren und praktischerweise gibt es hier eine große Zeitung, nämlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und bei der arbeite ich inzwischen als festangestellte Redakteurin. Vor 10 Jahren habe ich ein Volontariat dort begonnen. Und ich habe mich immer für Literatur besonders interessiert, habe aber auch im zweiten Hauptfach Kunstgeschichte studiert, im Hauptfach Anglistik. Also bin eigentlich eher im englischsprachigen Raum besser gepflastert sozusagen, was wirklich die Literaturgeschichte angeht. Deswegen muss ich wahrscheinlich meistens auf irgendwelche englischsprachigen, anglophonen Beispiele ausweichen, wenn ich ausholen werde. Aber die deutsche Gegenwartsliteratur ist so das, was ich eigentlich aktiv mitverfolge. Ich schreibe sehr viele Reisereportagen für die Zeitung, mache auch einen Bücherpodcast für die FAZ. Der heißt FAZ Bücherpodcast und den mache ich mit meinem Kollegen Friedjof Küchemann. Können Sie überall abonnieren, wo man Podcasts abonnieren kann. Podcasts ist etwas, was mich schon länger interessiert, eigentlich überhaupt Formen im Internet zu schreiben, sich zu veröffentlichen. Bevor ich bei der Zeitung angefangen habe, hatte ich einen Blog und habe da sehr lange immer geschrieben über Dinge, die mich interessieren. Das ist etwas, was ich irgendwie auch immer sehr mitverfolge und immer schaue, was ist gerade im Internet so an Form relevant und wie entäußern sich Menschen und welche Möglichkeiten kann man da vielleicht nutzen und mitnehmen und was bringt das? Und Podcasts finde ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Form, weil sie meinem Konsumentenverhalten sehr nahe kommen. Podcasts sind eigentlich, glaube ich, das Einzige, was man im Internet konsumieren kann, ohne die ganze Zeit den Bildschirm anstarren zu müssen. Also man kann dabei spazieren gehen, man kann kochen, man kann spülen, es ist völlig wurscht. Und deswegen finde ich das verfolge das seit mehreren Jahren und finde das ein sehr schönes Medium.
Und wenn ich das richtig sehe, dann haben Sie auch unabhängig von der FAZ Ihren eigenen Podcast.
Ich hatte den längere Zeit, genau, der hieß Tsundoku, das ist ein japanisches Wort für ungelesene Bücher. Ich habe den mal sehr gerne selbst gepflegt, aber momentan hauen wir für die FAZ einfach jede Woche eine Folge Bücherpodcast raus. Und das okkupiert mich so dermaßen, dass der leider gerade ein bisschen brach liegt. Was ich allerdings noch mache, ist mit dem Kollegen Holger Klein. Der spricht immer mit verschiedenen interessanten Menschen. Ich bin eine von denen, die regelmäßig dort auftaucht in seinem Podcast. Und da sprechen wir sehr oft über meine Reisen, wenn ich reisen kann. Jetzt seit einem Jahr ist es leider ein bisschen schlecht und begrenzt. Und ich muss mich dann wieder mehr auf die Bücher konzentrieren als aufs Wegfahren.
Das heißt, in der FAZ arbeiten Sie in der Literaturredaktion?
Ich arbeite tatsächlich nicht in der Literaturredaktion, sondern ich arbeite so halb in der Reise, halb in der Online-Redaktion, was mir sehr viele Freiheiten gibt. Und es bedeutet allerdings nicht, dass nur die Leute, die in der Literaturredaktion arbeiten, auch Bücher besprechen oder sich um Literaturthemen kümmern oder so. Also Bücher besprechen wir alle. Wir sind natürlich alle irgendwie auch am literarischen Geschehen so ein bisschen beteiligt, übernehmen mal Moderationen oder sowas. Das ist eigentlich, also Literaturredakteur sind eigentlich die Leute, die Rezensionsexemplare sichten, die Themen setzen, die Texte dort redigieren, die immer die Literaturseite, das ist immer die zweite Seite jeden Tag, bespielen und die Bilder aussuchen und so. Also nicht nur die Literaturredakteure haben mit Literatur zu tun. Man hat da doch ziemlich viel Freiheiten, was man machen kann. Aber die koordinieren das natürlich und sind dafür zuständig. Genau wie ich halt Reisetexte redigiere und auf Seiten platziere und so.
Zentrales Thema für unser Gespräch heute sind die Tendenzen gegenwärtigen Erzählens oder auch die Gegenwartsliteratur. Genau. Das klingt jetzt erstmal sehr komplex und unverständlich und deswegen habe ich mir gedacht, wir dröseln das ganz auf von Anfang an und beginnen einfach mit der Frage, was ist nach Ihrem Verständnis Literatur?
Nach meinem Verständnis ist Literatur in irgendeiner Weise geformte Sprache. Also Sprache, wenn man Sprache formt, dann bedeutet das noch nicht unbedingt, dass sie geschrieben werden muss. Man kann Sprache auch mündlich formen. Also wenn Leute in vorschriftlichen Zeiten am Lagerfeuer sitzen und sich Dinge erzählen, Schöpfungsmythen und so weiter, dann wäre das nach meinem Verständnis auch schon eine Form von Literatur. Es gibt allerdings natürlich immer Formen, die sich in der jeweiligen Zeit, in der jeweiligen Gegenwart besonders durchgesetzt haben. Momentan ist das, was man hauptsächlich eigentlich unter Literatur klassifiziert und was halt so einläuft, ne, was man so, was in diesem Literaturbetrieb so durchgeschleust wird, sind das Romane, Kurzgeschichten, Lyrik, Theatertexte und dann im weiteren Sinne auch Essays. Das sind so die Formen, mit denen wir hauptsächlich zu tun haben. Das bedeutet nicht, dass das alles ist. Also es gab auch mal Zeiten, da waren zum Beispiel Heldenepen in Versform das heiße Ding des Tages. Ne? Das sieht man heute tatsächlich nur noch selten, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, wie es jetzt letztes Jahr passiert ist, mit einem Heldenepos oder ein Heldinnen-Epos hieß das Buch von Anne Weber. Und Anne Weber hat damit den Deutschen Buchpreis gewonnen, indem sie eine moderne Form dieses Heldinnen-Epos erzählt hat. Also diese Formen der Vergangenheit, die sind nicht verschüttet und man kann sie auch wieder aufwecken und revitalisieren. Es ist nur einfach so, dass es immer für die Zeit, glaube ich, so ein paar besonders passende oder besonders aktuelle Formen gibt, die anscheinend gerade uns besonders gut erzählen können oder uns irgendwas besonders gut vermitteln können. Also da kommen wir dann schon so zu dem Thema der Gegenwartsliteratur. Das sind eben die Formen, die sich momentan irgendwie so herausgebildet haben. Dieser Herausbildungsprozess ist ein sehr geheimnisvoller. Es wird ja immer gegenwärtig eine ganze Masse an Literatur produziert. Was allerdings wirklich zukunftsweisend und zukunftsformend ist, das weiß man natürlich immer erst hinterher. Also insofern kann man jetzt noch gar nicht so, man kann jetzt versuchen, irgendwie die Gegenwartsliteratur einzuteilen in Cluster, in Strömungen. Was sich als wirklich wegweisend erweisen wird, das wissen wir vielleicht in 20 Jahren. Aber momentan ist das einfach so ein großer Wust.
Da sind Sie jetzt schon ein paar Schritte weitergegangen. Ich hake nochmal bei dem ein, was Sie ziemlich am Anfang gesagt haben. Weil wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie auch gesprochene Sprache, wenn sie in einer bestimmten Form vorgetragen wird, kann man als Literatur bezeichnen.
Also nicht in einer bestimmten Form, sondern überhaupt in Form. Also auch wenn man Lyrik schreibt zum Beispiel, da gibt es natürlich bestimmte Formen. Also es gibt Sonette, es gibt Epen und so weiter. Das sind alles sehr bestimmte und spezifische Formen. Aber das heißt nicht, dass freiere Formen keine Lyrik wären. Ja? Aber ein gewisser Formwille muss doch immer erkennbar sein. Und dann kann man auch sagen, das ist Literatur. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel auch Bob Dylan. Bob Dylan ist kein Schriftsteller, hat aber für seine Songtexte, das ist jetzt gesungene Sprache, hat für seine gesungene Sprache einen Literaturnobelpreis bekommen. Ich schließe nicht aus, dass zum Beispiel Leute mal für ihre Briefe oder für ihre Tweets oder für ihre Reden vielleicht mal einen Literaturnobelpreise bekommen. Also man kann das doch, glaube ich, relativ weit fassen.
Und das macht es gleichzeitig schwer, den Begriff festzulegen. Würden Sie sagen, dass Gegenwartsliteratur eine Epoche ist?
Nein. Nein. Gegenwartsliteratur ist ja einfach erstmal was vollkommen Wertfreies. Also das 18. Jahrhundert hatte eine andere Gegenwartsliteratur als wir heute. Sondern es heißt einfach nur, das ist das, was momentan während unserer Lebenszeit, während unserer momentanen Gegenwart, während wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, was da gerade an Büchern geschrieben wird, was ausgedacht wird, was lektoriert wird und was publiziert wird und was vielleicht im Buchhandel schon steht. Das ist die Gegenwartsliteratur und das ist kein literaturwissenschaftlicher Begriff erstmal, sondern das ist einfach nur, was passiert eigentlich gerade momentan. Epochen kann man erst hinterher einteilen. Also irgendwann guckt man drauf und sagt, so im 18. Jahrhundert, da kann man ja irgendwie aufteilen. Irgendwann war diese Klassik zu Ende und dann fing das irgendwie mit diesem Sturm und Drang an. Und irgendwann war das zu Ende und dann ging das mit der Romantik los. Aber natürlich hat sich niemand 1803 hingesetzt und hat gesagt, boah, jetzt müssen wir mal Romantik machen. Also ne, das stellt sich immer erst hinterher fest. Und das sind natürlich auch immer relativ grobe Vereinfachungen, die man da treffen muss. Man kriegt dann irgendwann raus, so, da hat sich was verdichtet und da hat sich ein gemeinsames Thema oder eine gemeinsame Fragestellung herauskristallisiert für uns, die wir aus unserer Gegenwart in diese Vergangenheit gucken. Da können wir was erkennen, was sich irgendwie verklumpt hat. Und dem geben wir jetzt auch einen Namen. Und diese Namen können sich natürlich auch ändern. Also ich weiß nicht, ob man 1850 schon von Romantik gesprochen hat. Also ich glaube ehrlich gesagt fast nicht. Dann gibt es dann immer so Begriffsgeschichten, in die man dann auch wieder tief eintauchen kann. Das findet man tatsächlich, also sowas kriegt man erst hinterher raus.
Dann versuche ich das mal aus einer anderen Richtung kommend. Wenn wir die letzten Jahre oder auch die letzten Jahrzehnte so zurückschauen, können Sie sagen, wo war so der letzte große Bruch? Also wo könnte man vielleicht, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ und aus heutiger Sicht, später sagen, da hat sich was geändert. Also beispielsweise gibt es diesen Diskurs im Internet zu sagen, beginnt die Gegenwart mit der deutschen Wiedervereinigung? Finden Sie solche Diskussionen überhaupt einfach relativ sinnlos?
Also in der Gegenwart stellt man ja fest oder in der jüngeren Vergangenheit stellt man fest, dass es einfach sehr viele parallele Strömungen gibt. Also man kann nicht sagen, das war das eine Ding, was alle gemacht haben. Das wäre auch sehr arm, sondern es gibt immer mehrere Strömungen. Aber was man vielleicht so ein bisschen sich so herausarbeiten kann, ist, dass es eben eine Nachkriegsliteratur gab, diese sogenannte Trümmerliteratur, was nicht bedeutet, dass alle so geschrieben haben. Es gab immer wieder Ausreißer. Andere Leute haben komplett dagegen gearbeitet. Und meistens entdeckt man die auch immer erst so ein bisschen später wieder und stellt fest, so, na, vielleicht waren es auch nicht die Einzigen, die so waren. Ne? So, und dann gab es die Trümmerliteratur, dann gab es so das, was eigentlich so aus Amerika rüberschwappte, was so die Beat Generation genannt wurde. Es gab dann so ein 60er-Jahre-Pop, der uns, glaube ich, jetzt literarisch gar nicht so sehr beeinflusst hat. Die Literatur lebt ja auch nicht auf einer Insel, sondern da schwappt dann auch wieder so was aus der Kunst rüber oder aus anderen Ecken. Also, es bleibt nicht unbeeinflusst von geschichtlichen Verläufen. Und die Wiedervereinigung ist etwas, was zum Beispiel in Deutschland uns natürlich total beeinflusst hat, aber jetzt für die indische Literatur eher unwesentlich ist. Ne? Also man muss sich dann auch immer auf kleinere Kulturräumchen dann beschränken. Und da hatten wir dann eben so Trümmerliteratur, dann hatten wir dann die etwas flockigere Beat-Literatur, die dann das Ganze dann so ein bisschen poppig aufgebohrt hat. Es gab eigentlich immer eine Beschäftigung mit der Vergangenheit, mit vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist etwas, was uns, glaube ich, wirklich durchgehend beschäftigt in verschiedenen Generationen. Ja, die Zeitzeugen, die Kinder davon, die Enkel davon. Dann gibt es auch immer wieder die über verschiedene Strömungen, die sich widerstreiten. Und die einen sagen dann, also es war zum Beispiel in den 80ern, 90ern war das so eine Auseinandersetzung, guckt man mehr auf die Form und auf das Experiment und wir müssen das wieder mehr machen. Und die anderen haben dann gesagt, nein, wir müssen eigentlich große erzählende Romane schreiben. Es ist wirklich schwierig zu sagen, da ist ein Epochenbruch, weil es eben so viele verschiedene Strömungen gibt und Epochen tatsächlich manchmal auch darin bestehen, dass zwei Lager sich streiten. Auch wenn man jetzt so momentan guckt, wir können zwar gucken, was sich verdichtet. Also wir haben immer noch so ein bisschen Pop, der allerdings aus anderen Perspektiven erzählt wird als bisher. Wir haben das große Thema der Autofiktion, des Memoirs, wie das irgendwann mal aufgekommen wurde, zu sagen. Also Leute schreiben sehr, sehr nah an sich selbst. Und gleichzeitig gibt es aber auch historische Romane, Leute, die sich mit vergangenen historischen Stoffen, vielleicht auch mit Stoffen auf anderen, die in anderen Gegenden, in ganz anderen Zeiten verankert sind, beschäftigen. Also das alles passiert ja gleichzeitig und das reagiert auch aufeinander. Und insofern Also ich tue mir wirklich schwierig, da jüngere, also ich sehe die Strömungen, aber ich tue mir wirklich schwer zu sagen, so das ist es jetzt gerade und das passiert jetzt gerade, sondern es ist eher, ja, Leute gucken auf ihren Bauchnabel, aber Leute gucken auch ins Indien des 17. Jahrhunderts. Also es passiert gleichzeitig und es passiert auch in Reaktion aufeinander. Deswegen kann man jetzt auch, also da Label drauf zu kleben, ist nicht so einfach.
Und es passiert nach meiner Einschätzung auch relativ viel, relativ schnell. Ich hatte kürzlich ein Interview mit Petra Schier, die historische Romane schreibt. Allein jetzt auf dieses Genre zugespitzt, hat sie auch schon gesagt, innerhalb von 20 Jahren hat sich da einiges verändert von dem, was geschrieben wurde, wofür es Leser gab. Sie haben jetzt gerade selber den historischen Roman erwähnt und da ist ja zurzeit die historische Fiktion ja im Trend, sage ich mal. Können Sie darüber mehr berichten?
Oh, das ist schwierig. Es gab es eigentlich immer wieder, dass man sich historische Stoffe anverwandelt hat. Also es gibt ja so diese unselige Trennung des Genres und der Hochliteratur. Ich bin niemand, der sich in Genres richtig gut auskennt. Da muss man andere Leute fragen, zum Beispiel Verfasserinnen von, die nur historische Romane schreiben. Womit ich mich eigentlich eher befasse in der Gegenwartsliteratur, sind Leute, die auch historische Romane schreiben, weil sie jetzt der Meinung sind, dass für das, was sie sich da gerade fragen oder für das, was sie da gerade erzählen wollen, dieser Stoff oder diese Zeit oder das gerade so am passendsten oder am faszinierendsten oder irgendwie am zweckdienlichsten ist.
Was sind denn sonst so die Trends? Wenn ich jetzt einfach mal herausgreifen würde, die Inhalte, die zurzeit besonders nachgefragt werden.
Also nachgefragt weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, da müssen wir auf die Bestsellerliste gucken. Vielleicht, was momentan so verlegt wird oder was besprochen wird, da habe ich, glaube ich, eher einen Blick drauf. Also wir haben, wie gesagt, einerseits diese Autofiktion, das Memoir, das Gucken auf das eigene Leben, auf die eigenen Umstände, auf die eigene Verfasstheit. Das ist allerdings natürlich nichts, was es nicht schon vorher gegeben hätte. Also es gibt Autoren wie Peter Kurzeck, der hat das auch in den 80er Jahren schon mit einiger Konsequenz betrieben, stand da allerdings ziemlich alleine und plötzlich, guck an, ist es eine Massenbewegung. Jetzt wollen alle irgendwie, also ausgelöst durch, ich weiß nicht, ausgelöst, aber so der große Name, der da immer genannt wird, ist eben Carlo Knausgard. Und der ist, glaube ich, so der bekannteste Vertreter dieser Autofiktion. Da gibt es ja noch einige andere, die dann das Ganze vielleicht auch ein bisschen essayistischer angegangen sind, aus anderen Perspektiven angegangen sind und immer wieder in ihrem eigenen Leben nach Themen forschen. Also das sieht man momentan tatsächlich sehr stark. Da ist aber auch schon sehr viel drüber geschrieben worden. Also vielleicht ist das auch schon wieder ein bisschen am Abflachen. Aber darüber zu schreiben, was man gut kennt, ist eigentlich immer ein ganz guter Ratschlag. Und da würde ich mich dann ehrlich gesagt auch dranhängen. Was gibt es noch? Jetzt gucke ich mal auf meinen Bücherstapel. Es gibt natürlich auch immer Bücher, die so ein bisschen fantastischer angehaucht sind. Also was hier zum Beispiel liegt noch, ist von Raffaela Edelbauer Das flüssige Land und jetzt ihr neuer Roman Dave, den ich noch nicht gelesen habe. Und sie ist jemand, könnte man vielleicht auch ein bisschen mit, vielleicht auch mit Clemens Setz noch so in eine Schublade stecken. Das sind jüngere Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind und die dann eher an spekulativen Fragen, an Wissenschaft interessiert sind und die eben diese wissenschaftlichen, spekulativen Fragen nach Zukunft, nach Verfasstheit der Welt, nach Bots, nach wie beeinflusst Technik das menschliche Leben und umgekehrt, die sich dieser Fragen auf eine fiktionale, wirklich erzählte Art und Weise annehmen. Also das ist etwas, was sicherlich auch so derzeit, naja, also Trend klingt immer so ein bisschen nach tragen Sie jetzt rosa, rosa ist im Trend. Also es ist sicherlich auch eine Strömung momentan. Ich finde, es ist außerdem ein sehr gutes Frühjahr für Bücher von Frauen und auch, was man momentan feststellen kann, es sind sehr viele weibliche Autoren, Autorinnen, die sich mit ihrer Herkunft, mit ihrer Identität befassen. Also sehr viele mit Migrationshintergrund, die vielleicht jetzt nicht den Ballast von 50 Jahren Deutschland, Vergangenheitsbewältigung, Ost-West-Geschichte, Zweiter Weltkrieg haben, sondern die andere Ballaststoffe, andere Gepäcke mit sich herumtragen und sich damit befassen. Also ich denke zum Beispiel an Ronja Othmann oder Dennis Ode, die einen sehr schönen Roman über die Fabriksiedlungen im Westen von Frankfurt geschrieben hat, Streulicht. Eine Gegend, aus der ich auch komme und wo ich auch aufgewachsen bin und was mir deshalb, wo ich dachte, so endlich schreibt es mal jemand. Also das ist sicherlich auch was, dass man einfach mehr Stimmen hat, die jetzt nicht aus diesem deutsch-deutschen Biotop kommen, sondern Elternteile, die eingewandert sind oder so. Also das ist sicherlich auch etwas, was in diesem Frühjahr zum Beispiel sehr, sehr stark zu beobachten ist, auch im letzten eigentlich schon, ja. Naja, es gibt natürlich immer so die Autoren, die man so seit längerer Zeit schon beobachtet. Also jetzt ist so der neue Christian Krach da, irgendwann ist dann der neue Reinhard Götz da und so. Also da guckt man dann auch immer mal so ein bisschen drauf und kann so schauen, wie die sich im Laufe der Zeit verwandeln. Also Christian Krach, der zum Beispiel als dezidierter Pop-Autor angefangen hat in den 90ern und sich immer mehr in so eine historische Phase reingearbeitet hat, sich auch sehr viel historische Stoffe gesucht hat, jetzt irgendwie anscheinend da aufgetaucht ist und sich jetzt wieder mehr ins Heute und auf einen Roadmovie praktisch mit seiner kranken Mutter begeben hat. Also so Familiengeschichten sind eigentlich nie weg gewesen. Familienromane gehen eigentlich immer. Mit unterschiedlichen Färbungen, mit unterschiedlichen Tönungen, also vielleicht momentan nicht mehr ganz so viele Nazi-Eltern und Großeltern.
Da könnten wir uns wirklich lange unterhalten und ich höre auch gerne zu. Jetzt haben Sie gesagt, ich greife einfach mal eine Kleinigkeit hier raus. Es ist ein gutes Frühjahr für XY. Wenn ich Autor bin, kann ich da wirklich dann sagen, okay, im Herbst ist es vielleicht schon wieder anders oder nächstes Jahr im Frühjahr ist es anders. Und wenn ich jetzt heute ein Buch schreibe, weil das jetzt gerade viele Leute so machen zu diesem bestimmten Thema, dann komme ich damit nächstes Jahr vielleicht schon gar nicht mehr an.
Das ist natürlich immer die Gefahr. Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt den ultimativen Corona-Roman schreiben, da muss man sich natürlich fragen lassen, okay, Juli C. ist damit jetzt gerade schon rausgekommen, was haben Sie denn zu der Sache noch zu sagen? Also ich würde das ehrlich gesagt gar nicht so kalkulieren und Themen kalkulieren ist völliger Quatsch. Also das funktioniert überhaupt nicht. Was ich sowieso eigentlich immer jedem raten würde, ist eher an einer eigenen Stimme zu arbeiten, weil das etwas ist, was wirklich themenunabhängig funktioniert. Wenn ich jetzt sage, es ist ein gutes Frühjahr für migrantische Frauen, dann ist das oft auch einfach nur Zufall, dass ich da jetzt in Frankfurt Dennis Ode, woanders Ronja Othmann und wieder woanders Hengame Yagubi Farah hingesetzt haben, ein Buch geschrieben haben, das auch noch verlegt wurde und das dann zufällig auch in diesem Frühjahr erschienen ist oder so. Also man sieht zwar diese Häufungen, ja, inwieweit man das kalkulieren kann oder inwieweit da irgendwas geplant ist, ist, glaube ich, nicht kalkulierbar.
Ja, es ist ja sicher auch eine Reaktion auf gesellschaftliche Strömungen. Also welche Themen sind gerade interessant, relevant, was kommt gerade hoch und beschäftigt so die Leute.
Ja.
Dieses Zusammentreffen der mehr oder weniger gleichzeitig erscheinenden Bücher möglich wird.
Ja, es ist vielleicht auch so eine Generationenfrage. Also dass jetzt gerade so sehr viele junge Frauen der zweiten, dritten Einwanderergeneration so Mitte 20 sind und sagen, okay, jetzt schreibe ich das mal auf, weil das hat vorher so noch keiner gemacht und diese Stimme gibt es so noch nicht. Das ist wahrscheinlich auch wirklich so eine, also einerseits gesellschaftlich ja, andererseits auch wirklich einfach die Generationen von Töchtern, von Enkeln. Das sieht man ja auch zum Beispiel in Deutschland jetzt an der Beschäftigung eben mit geschichtlichen Themen. Ja. Jetzt kommt die Sicht der Kinder, dann kommt die Sicht der Enkel, dann kommt die Sicht der Urenkel. Und genauso ist es ja, glaube ich, mit allen Stoffen, die irgendwie bewältigt werden wollen und die einen prägen, dass dann man sagt, okay, jetzt kommt wieder die nächste und wieder die nächste Generation, die das alles wieder komplett anders sieht und so. Also das ist natürlich auch das, was die Beschäftigung mit der Gegenwartsliteratur, finde ich, so interessant macht. Es lässt sich überhaupt nicht kalkulieren und das bleibt auch nie stehen, sondern man wird eigentlich immer wieder überrascht. manchmal auch weniger. Manchmal denkt man so, also zum Beispiel, also ein ewiges Ärgernis für mich sind so mitteljunge Männer, die dann irgendwie so ganz zärtlich über ihre Jugend am Baggersee schreiben und Anna war auch und das Licht glitzerte und die Libellen flirten und dann gingen sie mit ihren Fahrrädern und dieser und jener Song spielte. Also davon gibt es irgendwie 300 Stück und man hört nicht auf, diesen Mist zu verlegen. Und da frage ich mich auch immer so, gibt es da jetzt echt noch einen Markt für? Also wollen das wirklich Leute lesen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja? Noch eine Jugend am Baggersee in Herne will ich einfach nicht mehr. Also ich ertrage die auch nicht mehr. Ich finde die ganz furchtbar. Das eins wie das andere. Irgendwie wird es auch immer noch verlegt. Ich hoffe, das hört irgendwann mal auf. Und ich hoffe, ich werde mal von was ganz anderem überrascht. Aber wird man ja eigentlich auch.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.